Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und dem Mann, der im Fußball fast alles schon erlebt hat, außer ein Heimsieg des HSV gegen Holstein Kiel. Hallo Pit Gottschalk.
Hallo Malte, das ist tatsächlich wahr. Ich war ganz überrascht, als ich gestern lernte, dass das bis in die 60er Jahre vor Gründung der Bundesliga zurückgeht, dass der HSV ein Heimspiel gegen Holstein Kiel gewinnt. Und jetzt ist es auch im DFB-Pokal misslungen. Oh, ich wüsste, in früheren Zeiten hätte die Bild eine schöne Schlagzeile wahrscheinlich formuliert. Die berühmteste Schlagzeile zum HSV, die es in der Geschichte der Bild gibt. Uwe Seeler macht sich Sorgen. Jetzt müssen wir natürlich wissen, ob unser Gast sich Sorgen macht. Babak Milani, machst du dir Sorgen?
Nein, eigentlich nicht. Also die Niederlage gestern war hausgemacht, weil Merlin Polzin musste umstellen, er hatte einige Verletzungen, einige Leute wollte er schonen. Man spricht ja immer dann von Belastungssteuerung und. Und es war eine relativ logische Aufstellung, nur das Problem ist natürlich, da waren Leute da, die länger nicht Fußball gespielt haben, keine Spielpraxis hatten und das hat man ganz deutlich gesehen und das schlägt sich dann auch in der Qualität nieder und wenn der 13. der Bundesliga sich nicht gegen den 13. der zweiten Liga gerade zu Hause nicht durchsetzen kann, dann ist das schon sehr schwach.
Das ist ja genau der Punkt jetzt. Deswegen lasse ich dich da nicht einfach so raus, sondern grätsche dich einmal kurz verbal ab. 3:5 nach Elfmeterschießen gegen einen Zweitligisten. Das ist doch nicht der HSV, den wir uns alle in der Bundesliga wünschen. Er muss doch einen Zweitligisten in den Griff kriegen, zumal Holstein Kiel ja in einer Krise steckt in der zweiten Liga.
Das ist alles richtig und die schießen auch keine Tore. Die hatten 14 Tore in 14 Spielen geschossen. Eigentlich war alles bereitet, um das erste Mal im Profifußball Holstein Kiel zu Hause zu schlagen. Aber mit der Besetzung ging es eben nicht und der HSV hatte null Durchschlagskraft. Der HSV hat eine öde erste Halbzeit abgeliefert und wenn man keine Torchancen sich erarbeitet, da muss man nicht Uwe Seeler sein, um das zu wissen, dann klappt das aber auch nicht.
Jetzt ist es aber ja ein Problem beim HSV, was sich auch durch diese Saison und vor allem durch die letzten Wochen zieht, dass nach einem positiven Ergebnis dann wieder so ein Nackenschlag kommt. Sieg in Heidenheim 1-0, dann 1-4 in Köln, 1-1 gegen Dortmund, 0-1 in Augsburg, 2-1 gegen Stuttgart und jetzt das Pokal aus. Ist das ein Muster?
Ja, das ist nur ein Zeichen, dass der HSV eben nicht die Qualität hat, noch nicht die Qualität hat, um wirklich konstant Leistung abzuliefern. Sie haben immer so Peaks, wie du richtig sagst. Gut, gegen Dortmund haben sie ganz anständig gespielt, dann natürlich in der 97. Minute ausgeglichen durch Königsdörfer. Dann jetzt dieses Wundertor gegen Stuttgart. Das überdeckt natürlich auch einige Mängel. Aber in Summe ist der HSV eben ein Aufsteiger. Der HSV hat 7 Jahre zweite Liga gespielt und muss noch sich adaptieren und muss natürlich auch qualitativ deutlich besser werden, um auch in der Bundesliga zu bestehen. Und gestern war natürlich dann, ja, das war einfach schwach. Das muss man so konstatieren.
Du bist seit Jahren Bildreporter und zuständig für den Hamburg SV. Das heißt, du hast den Finger tatsächlich am Puls dieses Vereins. Schaut man auf die Tabelle, dann sieht man 12 Punkte aus 12 Spieltagen. Damit liegt man im Soll, wenn man nachher diesen Schnitt hält, 34 Punkte. Das hat in den vergangenen 7 Jahren immer für den Klassenerhalt gereicht. Sollte das beruhigen, wenn es dann solche Rückschläge gibt, oder sollte man hellwach sein? Weil ihr müsst ja dann auch rechtzeitig auf Missstände hinweisen.
Ja, das tun wir eigentlich die gesamte Saison, weil es gibt ja immer wieder Punkte, die nicht klappen. Aber es gibt auch Dinge, die sind auch unglücklich gelaufen. Wenn man einfach nur mal die Sturmposition sieht. Man ist mit 3 Stürmern in die Saison gestartet. Einmal hat man sich Yusuf Paulsen geholt, eigentlich von der Idee her genau richtig. Der läuft an, der hat ein ganz anderes Profil als Glatzel so und so und auch als Königsdörfer, hat viel Erfahrung und. Und dieser Mann bricht weg, komplett. Der ist eigentlich durchgehend verletzt, ist schon verletzt gekommen. Dann haben sie ihn wirklich sehr sachte aufgebaut und gegen Dortmund durfte er das erste Mal starten. Ja, und dann ist er zur dänischen Nationalmannschaft eingeladen worden und dort hat er sich im ersten Training wohl wieder verletzt und seitdem haben wir ihn auch wieder nicht gesehen. Also ich würde gern mal Yusuf Paulsen 3-4 Spiele über, wenn das schafft, über 70, 80 Minuten spielen sehen für den HSV. Ich glaube, das wäre eine Bereicherung, weil Königsdörfer ist nicht fit und der arme Glatzel, der nach seinem super Debüt, nach 17 Minuten hat er gleich in seinem ersten Spiel in dieser Saison von Beginn an ein Tor gemacht und nach 30 Minuten war er verletzt raus und er hat einen Muskelfaserriss und den werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Ja, der HSV hat vorne ein Sturmproblem und das wird sich bis Ende des Jahres in jedem Fall durchziehen und dann, ja, dann denke ich, muss der Verein reagieren und Verstärkung holen, weil sonst ist das ein ganz, ganz böses Sechsen. Das haben wir dann 2026.
Das WM-Jahr. Aber hier wird meine Kritik ansetzen. Bleiben wir bei diesen drei Stürmern. Von Paulsen wusste man, wie verletzungsanfällig das ist. Den hat man geholt, obwohl er diese Vorgeschichte hat. Bei Glatzel war man sich einig, dass er nicht zur Spielweise passt, die man ja umstellen wollte für die Bundesliga, wo mehr, sag mal, Pressing-Fußball oder Konterfußball gespielt wird und nicht mit Ballbesitz der Mittelstürmer bedient wird. Und Königsdörfer, das wird man ja auch seit dem Theater, seit dem einem verpatzten Transfer an die Côte d'Azur ja gewusst haben, der wartet nur auf das nächstbeste Angebot, um sich nach seiner Meinung zu verbessern. Du hast also drei große Fragezeichen bei den einzigen drei Stürmern. Gibt es noch Otto Stange weg, weil klar, der muss noch etwas lernen, um beständig Bundesliga zu spielen. Dann denke ich plötzlich an Davy Selke, den man ohne Not weggeschickt hat, obwohl er gerne geblieben wäre. So richtig überzeugt mich diese Personalpolitik im Sturm nicht, wenn man dann hinterher sieht, dass es eben an Toren mangelt.
Ja, im Nachhinein sind wir natürlich alle immer klüger. Das stimmt.
Ich kann auch nur im Nachhinein bewerten, nicht im Vornherein. Ja, aber im Vornherein gab es die Warnsignale ja schon.
Ich versuche auch, mich ein bisschen in die Gedankengänge der Verantwortlichen zu begeben. Und da muss ich sagen, ich finde, dass Yusuf Paulsen, wäre er gesund, jetzt rede ich im Konjunktiv, aber wäre er gesund gewesen, geblieben, wie auch immer, dann wäre er eine absolute Verstärkung für den HSV geworden. Der hätte Erfahrung gehabt, der ist der richtige Anläufer für das System, das sie jetzt umgestellt haben für die Bundesliga. Ich glaube schon, dass Yusuf Paulsen der Richtige war und Königsdörfer kann es ja auch spielen. Und ein Glatzel in der Hinterhand zu haben, hat ja eigentlich auch das Stuttgart-Spiel gezeigt. Gut, das war jetzt unglücklich, dass er sich verletzt hat. Also ich finde die Mischung nicht falsch. Gut, im Nachhinein ist natürlich, der Königsdörfer trifft nichts oder trifft nicht mehr richtig. Der Yusuf Paulsen ist immer verletzt und Glatzel ist jetzt auch verletzt. Also das stimmt. Und jetzt müssen sie sich in den letzten drei Bundesligaspielen irgendwie durchwurschteln. Und dann finde ich, muss man sich auf dem Markt umschauen, egal wie sich die Situation ergibt. Man muss, wenn man das hinbekommt, einen adäquaten Stürmer ranholen, der ihnen wenigstens ein paar Tore garantiert, weil sonst wird es ganz schwer.
Welche Art von Stürmer braucht man?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich einen treffsicheren wie Glatzel und einen Anläufer und schnellen wie Königsdörfer, eigentlich eine Mischung aus dreien, wenn ich das mir richtig durchdenke. Ja, es hört sich blöd an, aber einer, der Tore macht, der anläuft in diesem System und der verletzungsunanfälliger ist als.
Aber wenn das so ein Supersturm ist, kann man sich den leisten?
Natürlich kann man sich den nicht leisten. Das ist ja immer die Krux im Winter. Ich weiß, man muss in die Verträge reingehen, man muss sie rausholen. Es wird alles teuer und so, aber nichts ist teurer als ein Abstieg. Da ist das eine Floskel, ich weiß, aber ich glaube, dass der HSV alles dran setzen muss, dieses Jahr in der Bundesliga zu bleiben. Und da muss man vorne ansetzen, weil sonst finde ich das Team doch so stabil, auch wenn Malte richtig gesagt hat, dass es Schwankungen gibt. Aber das hatten Aufsteiger immer. Aber ich glaube, sonst funktioniert die Mannschaft. Die beiden Arsenal-Jungs sind schon haben den HSV qualitativ schon nach vorne gebracht, Sambi Lokonga und Vira. Und das stimmt schon alles, ihr Torwart ist klasse. Also da sind schon ganz gute Spieler dabei, nur vorne stimmt es einfach nicht. Da gebe ich allen recht, die das sagen. Und wenn man vorne eben die Tore nicht schießt, das hätte Uwe Seeler auch gesagt, dann bekommt man sie eben hinten und verliert die Spiele.
Damit wir nur den Überblick haben, rein statistisch, der HSV hat 11 Tore in 12 Spielen geschossen. Nur Heidenheim und St. Pauli sind noch schlechter mit jeweils 10 Toren. Also ich glaube, das Problem ist ausgemacht. Jetzt hast du den Torwart schon angesprochen. Heuer Fernandes spielt normalerweise. Nun gab es den Wechsel im Pokalspiel. Hat man da richtig entschieden?
Ja, Das ist jetzt eine große Frage. Ich bin kein Torwart. Hätte er den Freistoß kriegen müssen, da in der 118. Minute, ich weiß es nicht, der Vucevic ist nicht hochgesprungen, kann man auch monieren und, aber wer weiß, ob Heuer Fernandes ihn gekriegt hätte. Du musst ihn irgendwie bei Laune halten. Ich weiß auch nicht, was ihm alles versprochen wurde im Vorfeld. Vielleicht hatte man gesagt, du, es ist ein ganz offenes Duell, aber am Ende hat er das Duell in der Vorbereitung verloren gegen Heuer Fernandes. Und Heuer Fernandes steht auch zu Recht im HSV-Tor. Ich finde schon, dass er einer zu den deutlich besseren Bundesliga-Torhütern zählt. Und es spielt sehr stabil, spielt stabiler als vielleicht sogar in den vergangenen Jahren. Und du brauchst einen zweiten Mann, den du ins Tor stellen kannst. Das kannst du mit Perez, aber wenn er glaubt, immer spielen zu müssen, dann muss er den Verein eben verlassen. Aber es ist die Frage, ob der HSV ihn lässt. Weil wo kriegst du jetzt wieder einen neuen Torwart? Und das ist alles kompliziert, aber ich finde, das ist nicht die größte Baustelle. Die größte Baustelle ist vorne und da müssen Klaus Koster, der Sportdirektor, und Stefan Kunz, der Sportvorstand, ordentlich arbeiten. Aber zuletzt hatten sie gute kreative Ideen und schauen wir mal, wen sie da aus dem Hut zaubern.
Ist das denn eher physisch das Problem beim HSV oder ist das auch psychisch? Muss da auch der Trainer noch mehr in die Köpfe rein, um vielleicht auch das, was er jetzt ja auch bemängelt hatte, was fehlte, diese Grundtugenden, die ja in vielen Spielen dann auch fehlten, jetzt ja auch gegen Holstein Kiel wieder, wo er da auch gesagt hat, diese einfachen Dinge, die haben ihm nicht gefallen, die haben nicht funktioniert. Muss er da mehr in die Köpfe rein?
Das glaube ich gar nicht. Das sind einfach Abläufe. Er hatte vorher schon gegen Stuttgart auf 4 Positionen die Mannschaft verändert, gegen Holstein Kiel auf 5. Und am Ende weißt du es auch, Malte, das sind alles Abläufe, die müssen irgendwie stimmen, gerade beim Aufsteiger, der sich auch zusammengefunden hat und ein neues Team zusammengestellt hat. Ja, da müssen einfach die Abläufe stimmen und die stimmten gestern komplett nicht. Das war ein furchtbares Spiel und ich glaube, gegen Werder Bremen werden wir ein ganz anderes Gesicht des HSV sehen.
Kann es sogar von Vorteil sein, dass man die Sache mit dem DFB-Pokal jetzt aus den Füßen hat?
Das glaube ich nicht. DFB-Pokal ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja Icing on the Cake, ne? Das ist ja
wichtig. Jetzt haust du aber einen raus, ja.
Ja, aber am Ende ist es doch so. Ich meine, man freut sich doch auf solche Zusatzwettbewerbe und wenn man dabei ist und es werden immer weniger und es wird dann live übertragen ab Viertelfinale, glaube ich, jedes Spiel und du bist dann plötzlich im Scheinwerferlicht und so. Ich glaube nicht, dass man sich dadurch beirren lässt. Und das ist irgendwann im Februar, die haben sogar aufgesplittet, glaube ich, über 4 Wochen das Viertelfinale. Das sind Highlight-Spiele. Ich glaube, das ist nicht störend. Das ist eher störend, dass man ausgeschieden ist. Aber jetzt kann man sich erstmal auf die Bundesliga konzentrieren. Das ist die Brot- und Butter-Veranstaltung und daran wird der HSV gemessen.
Jetzt hat Tim Wiese in der Sportbild kürzlich gesagt, Nordderbys sind mittlerweile Pillepalle geworden. Du hast jetzt ja einige Nordderbys in deiner Karriere schon verfolgt. Ich frage jetzt nicht, wie viele es waren. Ich glaube nicht, oder hast du sie alle gezählt?
Nein, habe ich nicht, aber es waren sicherlich 65 oder so.
Aber zumindest aus HSV.
Hat sie nicht gezählt, aber es waren 65.
Ungefähr, habe ich gesagt.
Und davon waren nicht alle Pillepalle, aber das jetzige in der aktuellen Konstellation aus HSV-Sicht auch keine Pillepalle.
Nein, ich fange erstmal bei Tim Wiese an. Tim Wiese war der Grund, warum die Nordderbys so geil waren. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin ja nun absolut kein Werder-Fan, aber ich muss sagen, Tim Wiese, vor dem ziehe ich meinen Hut, weil er hat mindestens eine Woche vom Nordderby den Kanal voll gehabt. Der hat rausgehauen, der hat Sprüche gehabt, der hat fast jeden beleidigt beim HSV. Okay, da kam Stimmung auf, aber er hat immer Leistung gebracht im Derby. Immer Leistung. Er war auch oft der Grund, warum der HSV eben die Derbys dann verloren hat oder nicht gewonnen hat. Also Tim Wiese muss ich sagen, ja, wow. Solche Spieler gibt's eben auch weniger, weil das ja auch alles immer sehr viel entspannter geworden ist und. Darum ist das Nordderby, sagen wir, auf dem Platz dann auch nicht mehr so wild. Aber für die Fans ist es ja das zweite Highlight-Spiel nach dem FC St. Pauli. Ich weiß nicht, viele werden sogar das Spiel gegen Werder Bremen höher hängen als St. Pauli. Aber das sind die beiden Spiele. Und nachdem man das Heimspiel schon so kläglich verloren hat gegen Pauli, sollte es gegen Werder tunlichst nicht so passieren.
Damit man sich Montag wieder zum Bäcker traut.
Ja, der hat zu. Ich sag's dir das.
Wobei der Tim Wiese ja auch eine Vorgeschichte hat. Er ist ja berühmt geworden für ein brutales Foul.
Damals. Gegen Olic.
Ja, bist du damals im Stadion gewesen?
Da war ich im Stadion. Und also ich sag mal, wenn man dafür nicht rot kriegt, dann gibt es auch kein Verbrechen auf der Welt. Also mehr Foul, ich glaube, wer es nicht gesehen hat, ich erinnere mich noch, da ist Tim Wiese wie ein Propeller durch die Luft geflogen und hat dem Olic da am Hals getroffen. Also, dass der nicht gestorben ist bei der Situation oder sich schwer verletzt hat, das ist wirklich ein Wunder. Also, das war die Mutter aller Fouls, muss ich sagen. Unfassbar. Aber ich weiß nicht mehr, wer der Schiedsrichter war. Ich habe es auch einfach vergessen wollen, denke ich. Aber das war eine mehr Fehlentscheidung, geht nicht.
Ist für solche Situationen der VAR erfunden worden? Wie stehst du dazu?
Sagen wir mal so, wenn danach der VAR erfunden worden wäre, eingeführt worden wäre, was ja nicht passiert ist, dann hätte ich gesagt, ja, klasse Entscheidung, muss man unbedingt machen. Aber wenn ich jetzt beim VAR sehe, welche Millimeterbilder, die das bloße Auge nicht mehr erkennt, jetzt mal sagen wir mal abseits, da muss ich wirklich sagen, das führt langsam den Sport zum Ad absurdum. Und ich finde, wenn du dich nie richtig über ein Tor freuen kannst zum Beispiel, weil du nicht weißt, ob da jetzt Deus Ex Machina plötzlich kommt aus himmlischen Höhen und plötzlich sagt, das ist kein Tor. Also ich finde, das nimmt viel Emotionen und so. Ich glaube, dass der Fußball gerechter geworden ist durch den VAR, aber er ist auch nicht schöner geworden.
Gestern beim Parallelspiel des HSV, da gab es ein paar Elfmeter-Entscheidungen. Wenn der Schiedsrichter bei Union gegen Bayern damals das Wiese-Foul gesehen hätte, ich glaube, Wiese hätte nie wieder gespielt.
Nee, der wäre lebenslänglich gesperrt oder sogar eingesperrt worden wegen Körperverletzung, versuchter Körperverletzung. Aber gut, das war wirklich eine ganz schlimme Szene, aber in Summe muss ich sagen, Tim Wiese fehlt dem Nordderby, weil solche Leute bringen vermeintlich das Salz in die Suppe. Und das ist schon, solche Wieses braucht das Nordderby, damit es mal wieder ein bisschen auf dem Platz spannend wird.
Zurück zum Pokalspiel HSV gegen Holstein Kiel. Selbst der VAR konnte nicht verhindern, dass Bakary Jatta erstens eingewechselt und zweitens ein Tor schießt. Was hast du dir gedacht, dass ausgerechnet Bakary Jatta eingewechselt wird und dann auch noch das vermeintliche Siegtor in der Verlängerung erzielt hat?
Da ging mir einfach die Floskel durch den Kopf. Der Fußball schreibt die besten Geschichten. Mehr geht doch nicht. Wenn wir uns drei vorher ausgedacht hätten, wer soll die Führung des Hamburger Sportvereins in der Nachspielzeit, in der Verlängerung, entschuldigt bitte, in der Verlängerung schießen, dann wären wir drei doch auf Bakary Jatta gekommen. Nicht? Also der Fanliebling, der absolute Fanliebling der HSVer und der nicht einen Einsatz hatte in dieser Saison, dann kommt er rein und schießt dann das Tor, das vermeintliche Siegtor. Und ihr habt ja auch den Jubel dann gesehen im Stadion. Also da hat sich, glaube ich, jeder mitgefreut, vielleicht sogar einige Holstein-Spieler, weil der hat wirklich eine Leidenszeit hinter sich. Und wenn man die Mitspieler spricht über Jatta, die sagen alle, ey, ich wäre schon lange durchgedreht, wenn ich in einer Situation wie Jatta wäre. Und der ist immer fröhlich, der ist immer uns zugetan in der Kabine. Und man sieht ihm überhaupt nicht an, dass er so leidet. Und ich muss wirklich sagen, ja, vielleicht hat er sich das auch so mal erarbeitet, dass er die Chance kriegt. Und man hat auch gesehen, dass man den Jatta einsetzen kann. Also so weit weg von der Mannschaft ist er nicht. Und vielleicht bekommt er ja ein paar mehr Chancen in Zukunft.
Wie sieht seine Zukunft aus beim Hamburger SV?
Seine?
Mhm.
Die sieht rosig aus. Der hat bis 29 Vertrag, lieber Pitt. Ganz gut dotierter Vertrag. Das hat er sich auch verdient. Und ja, und ich würde an seiner Stelle auch nicht gehen, weil wo willst du hin? Hier hat er auch so ein bisschen Welpenschutz, Nestwärme. Die Leute lieben ihn. Er ist ein positiver Typ. Er ist ein lieber Kerl, er gibt immer alles. Gut, ihm gelingt nicht immer alles, aber wem gelingt das schon? Und ja, ich denke, der hätte schon lange gehen können, aber er hat eben diesen Vertrag und ja, ich würde ihn ja auch nicht, er hat ihn ja auch nicht gestohlen, ne?
Würdest du ihn im Spiel gegen Werder ihm eine Chance geben?
Nein, das würde ich jetzt nicht tun. Also ich glaube, zum Beispiel auf der rechten Seite hat der Philippe immer noch die Nase vorn und Das würde ich jetzt nicht machen. Das ist dann so eine emotional Märcheneinstellung. So darfst du ja im Fußball nicht rangehen. Aber ich finde, dass er einen Platz im Kader sich verdient hat und eine Alternative ist. Und wenn man Jatta vielleicht letzten 15, 20 Minuten bringt, ja, warum nicht? Also da haben schon ganz andere versagt. Also dann würde ich ihm wesentlich Chance geben. Und das hat er sich sicherlich verdient.
Es gibt Diskussionen, ob Vieira überhaupt spielen soll und wenn ja, auf welcher Position. Er ist ja ein begnadeter Spieler, du hast es eben ja selbst gesagt, er hat eine neue Qualität reingebracht beim Hamburger SV. Hat er jetzt im zentralen Mittelfeld, sag mal, seine Berechtigung gefunden oder bleibt das ein Dauerthema beim HSV?
Die Frage ist super und ich glaube, die Frage bewegt auch Merlin Polzin und sein Trainerteam, weil das ist eben das Problem, dass das System es eigentlich nicht hergibt, dass man, also das System, das sie spielen, mit Dreierkette, dann vier im Mittelfeld und dann drei Stürmer, eigentlich ist kein Platz für ihn da, weil er müsste hinter den Spitzen spielen, er müsste deutlich, also er müsste ein Zehner, für mich ist er ein Zehner, aber den gibt es ja nicht in dem System, weil du hast den Remberg, eigentlich willst du mit so einer Art Doppel 6, 8, egal wie man die nennen will, Remberg und Sambi Lokonga spielen und dann hast du deine drei Stürmer. Und Vieira hat eins bewiesen in dieser Saison, dass er kein Stürmer ist. Also der wurde auch manchmal so auf rechts dann für Philippe eingesetzt, aber dann
Dafür ist er nicht schnell
war
genug.
nur, bitte?
Dafür ist er nicht
Dafür ist
schnell
er nicht
genug.
schnell genug und dafür ist er zu weit außen und dann rückt er ein und dann kommt das alles, das ganze Gefüge ein bisschen in Unordnung. Das passt einfach nicht. Und ich würde lieber auf Vieira verzichten, ihn einwechseln wie gegen Stuttgart, als ihn einfach nur irgendwo einzubauen, damit er auf dem Platz steht. Das macht gar keinen Sinn. Ich finde, dass Sambi Lokonga sehr gut mit Remberg harmoniert. Die machen das sehr gut. Die machen die Mitte zu. Da passiert erstmal gar nichts. Der Gegner müsste dann eher dann wieder über die Flügel kommen. Das passiert. Und wenn Vieira spielt, ist es natürlich ganz anders. Wenn Vieira spielt, ist er natürlich deutlich offensiver. Dann ist der Remberg ganz alleine. Und dann ist die Mitte natürlich nicht mehr dicht. Gut, klar kann man dann sagen, man ist dann vielleicht in der Offensive ein wenig kreativer. Aber ihr seht schon an der Diskussion, so eine richtige Lösung, solange man so spielt, wie gesagt, hat man dafür nicht. Wenn man vielleicht umstellt, dann Raute spielt oder wie auch immer oder zwei Spitzen und mit Vieira dahinter, das würde alles funktionieren. Aber dann müsste man natürlich wiederum, sagen wir mal, vor der Abwehr wäre man nominell dann nicht mehr so gut aufgestellt.
Vieira gehört zu den Spielern, aus denen ich einfach nicht schlau werde beim HSV. Und zwar aufgrund dieser Positionswechsel, du hast es gerade erwähnt. In seinem Selbstverständnis ist er ja ein Starspieler. Und man sieht es ja auch, dass er mit dem Ball umgehen kann, wahrscheinlich wie kein Zweiter in dieser Mannschaft. Einerseits. Andererseits hat er auch schon zwei Platzverweise sich einkassiert und seine gesamte Attitüde auf dem Platz, ich möchte nicht direkt Arroganz sagen, aber hat schon was Herrisches. Also wie er mit den Schiedsrichtern umgeht, immer am Lamentieren, immer am Beklagen und so weiter. Oh, wie lange hält man das erstens aus? Und zweitens, ist das mit den Platzverweisen grundsätzlich ein Problem beim HSV? Da gab es ja schon ein halbes Dutzend fast
Ja,
in dieser Saison.
da muss man natürlich jeden Platzverweis einzeln sehen, das so recht, dieses Lamentieren in Köln, wenn du dich erinnerst, wo er gelb-rot gekriegt hat, wo er dem Schiedsrichter dauernd anzeigte, hier, die spielen Zeit, die spielen auf Zeit. Und der Schiedsrichter hat schon eine Halbzeit, war in der Kabine und hat sich über Vieira beschwert und hat gesagt, hey, versuch den mal zu stoppen, der nervt mich zu Tode. Bei jeder Szene habe ich den auf dem Hals und er kommentiert alles, alles, alles. Das ist dann wirklich, verstehe ich auch den Schiedsrichter, dass er irgendwann die gelb-rote zieht, wenn er schon wieder da rummeckert. Das willst du ja auch nicht. Und du hast es schon sehr gut in deiner Frage formuliert und eigentlich auch die Antworten gegeben. Der hat eben die Attitüde, dass er einer der besten Spieler, ja, vielleicht, ich weiß nicht, der Bundesliga ist, weiß ich, aber Er hat die Einstellung, er hat die Haltung, die ihm auch nicht weiterhilft. Und er war ja mal in dieser portugiesischen Weltmeistermannschaft, wo die Vitinhas dieser Welt rumturnten. Und da war er der beste Spieler, wurde als bester Spieler gewählt. Und vielleicht hat ihm das so ein bisschen den Kopf verdreht. Aber am Ende muss man ja auch sagen, bei Arsenal hat er sich ja nicht durchgesetzt, weil sonst wäre er nicht beim HSV gelandet. Und das müsste ihn ein bisschen demütiger machen. Und sagen wir mal so, wenn er sich nur auf Fußball konzentriert, dann ist er wirklich super hilfreich. Er kann kicken. Und ich sage eins, in dem Augenblick, als das 2-1 fiel gegen Stuttgart, nur, nee, ich will nicht sagen nur er, aber er war die beste Option für den Spieler, der den finalen Ball aufs Tor schießt. Wenn ihr gesehen habt, mit welcher Technik und mit welcher Ruhe
Welche Präzision unten links, ja? So, ja.
gegen den Lauf. Ne? Also, wow, das muss ich sagen, das war ganz stark und das schafft eben auch so ein Vieira in Unterdruck, aber das schafft er eben nicht über 90 Minuten und das ist sehr schade, weil das würde dem HSV helfen und würde den HSV nach vorne bringen.
Aber kriegt man das ihm beigebracht, dass er keiner für 90 Minuten ist?
Naja. Du weißt ja, was in der Kindheit schief läuft, kann man dann im Erwachsenenleben nicht mehr hinbekommen. Ich weiß es nicht, ob er hört, oder auf wen er hört. Ich hoffe, ich denke, dass Merlin Polzin und Co. darauf sehr achten. Und du weißt ja, ein fauler Apfel würde ja im Obstkorb alles zerstören und gammeln lassen. Aber ich glaube schon, dass sie mit ihm sprechen, aber ich glaube nicht, dass man ihn, was ich ja schon gesagt habe, grob ändern können kann. Man muss eben mit einigen Defiziten leben, aber andererseits, wenn er diese Defizite vielleicht nicht hätte, wäre er sicherlich nicht beim HSV oder er wäre in der Startelf von Arsenal oder bei Man City oder so. Fußballerisch hat das drauf, aber ihr wisst ja beide, da gehören noch viele, viele andere Dinge dazu, um wirklich ein Star zu sein.
Also beim Tor von Bakariata hat man es ja wieder gesehen, was für ein Wir-Gefühl diese Mannschaft hat. Auch diese Einheit mit dem Publikum. Dieses Wir-Gefühl ist ja tatsächlich ein Fund beim HSV, weil vieles macht man damit wett. Und der Vieira kommt mir wie so ein Fremdkörper vor. Du bist jeden Tag dabei. Würdest du diese Meinung teilen oder ist das nur eine Außenwahrnehmung, die so nicht zu halten ist?
Ja, ich glaube, es ist auch schwierig, wenn man nach Hamburg kommt, wo ja eine gewisse Emotion mitspielt. 7 Jahre zweite Liga, die ganze Stadt ist durchgedreht. Die haben ja den Aufstieg hier gefeiert wie ein Champions League-Sieg. Aber auch zu Recht, wenn man 7 Jahre in der zweiten Liga hängt und nie schlechter als Vierter war und zweimal in der Relegation gescheitert ist. Also mehr Drama gab es ja nicht. Und Sandhausen muss ich euch nicht wiederholen. Also da schwingt schon viel mit. Und Fans, Mannschaft dürsten nach Erfolg und sie wollen den Erfolg und sie geben, ich finde auch, sie geben auch so ziemlich alles, um diesen Erfolg irgendwie zu realisieren. Die Fans kommen in Scharen ins Stadion, alle Heimspiele waren ausverkauft bislang, sogar hier Holstein Kiel war ausverkauft und das Schwierigste für viele Eltern ist jetzt eine Eintrittskarte unter den Weihnachtsbaum zu klemmen. Die überhaupt zu bekommen für ihre Kinder, weil Karten gibt es überhaupt keine mehr. Und also ich muss wirklich sagen, die Stadt dürstet nach Erfolg für den HSV und die Mannschaft auch. Der Zusammenhalt ist schon riesig. Und das könnte auch, wie du sagst, auch vielleicht das große Plus sein gegenüber anderen Mannschaften im Abstiegskampf, dass man wirklich zusammenhält. Und genug Nackenschläge hat dieser Verein ja nun wirklich in den letzten 7 Jahren, 7,5 Jahren ja auch hinnehmen müssen. Und ja, eigentlich haben sie immer weitergemacht und das könnte ja den Ausschlag geben am Ende, dass es dann doch reicht, um in der Liga zu bleiben.
Wie gefestigt ist dieser Zusammenhalt jetzt für den Fall, dass vielleicht dann auch im Nordderby gegen Werder das nicht so klappen sollte, wie man sich das vielleicht auch auf Fanseite erhofft? Denn du sagst, ausverkauft wird es ja wahrscheinlich auch wieder sein.
Ja, das ist schon lange ausverkauft und auf dem Schwarzmarkt werden wieder irgendwelche kosmischen Preise verlangt. Das ist schon so. Ja, das weiß man nicht. Es kommt immer darauf an, wie gespielt wird. Ich sage mal, wenn der HSV mit fliegenden Fahnen untergeht und alles gegeben hat und zweimal den Pfosten getroffen hat, dann verschmerzt man auch eine Niederlage im Nordderby. Aber wenn wieder so eine Leistung wie gegen Holstein Kiel abgerufen wird, ja, dann wird es, glaube ich, relativ laut und da wird sehr, sehr gepfiffen, weil zweimal so eine Kiel-Leistung, das erlauben, das darf einfach nicht passieren.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Da gibt es jetzt eine Sportredaktion bei Bild Hamburg und ihr habt zwei Bundesligisten, der einzige Standort mit zwei Bundesligisten in Deutschland. Redet ihr mehr über den HSV in der Redaktionskonferenz oder mehr über den FC St. Pauli?
Ja, wenn ich ehrlich sein darf, wir haben gar keine Redaktionskonferenzen mehr, weil wir sind überall und wir telefonieren und wir reden mit unserem Chef Matthias Müller nur über den HSV und er spricht mit seinen St. Pauli-Reportern nur über St. Pauli. Also wir haben gar keine Interaktion und das ist eben so und das ist auch den Modern Times geschuldet und das ist nicht mehr so fit wie früher, wo wir alle dann zusammensaßen und dann noch Pferdesport und dann noch irgendwie Wasserball und als es noch diese ganzen anderen Sportarten im Blatt gab. Jetzt ist ja eigentlich nur noch Fußball und das wird dann relativ getrennt besprochen.
Blessin ist beim FC St. Pauli Trainer geblieben nach 8, 9 oder wie viel waren es? Niederlagen, 9 Niederlagen in Serie. Hätte Polzin eine solche Negativserie auch überstanden beim HSV?
Es kommt, ich kann immer nur wie Radio Eriwan antworten. Es kommt drauf an. Ne?
Also im Prinzip ja.
Ja, im Prinzip ja, es kommt drauf an. Ich sage ja wirklich, es kommt drauf an, wie man sich verkauft. Und das ist ja, da guckt ja auch jeder drauf. Du weißt doch selbst, wenn der HSV unglücklich 0-1 verliert, aber sie haben alles gegeben, dann sagt man, okay, Mund abputzen, geht weiter. Und wenn es auch die 5., 6. Niederlage war. Und man ist ja überzeugt von Merlin Polzin und Loic Favé, die das wirklich im Verbund sehr, sehr gut machen. Aber du hast komplett recht. Es ist so, dass der Erfolg am Ende recht gibt. Und wenn der Erfolg ausbleibt, dann gibt es Kritik. Und beim HSV war ja in den vergangenen Jahrzehnten ja die Zündschnur deutlich kürzer als beim FC St. Pauli. Andererseits ist der Druck, glaube ich, auch beim HSV größer. Und man erwartet mehr vom HSV. Da sind die Ausschläge nach unten und oben größer. Aber wenn ich dir sage, ich bin seit ein Vierteljahrhundert bei Bild und habe schon 31 Trainer gehabt, da weißt du, dass sagen wir mal, von der Verweildauer es nicht so lange ging. Und ja, Merlin Polzin ist jetzt über ein Jahr da und eigentlich ist es ja bislang eine Erfolgsgeschichte. Und das, was wir verfolgen können, die Entscheidungen sind nachvollziehbar. Am Ende ist es ja natürlich nur, kann diese Entscheidung auch in Erfolg umgemünzt werden. Das ist ja immer so. Aber wenn man schon als Journalist sagen kann, okay, ich habe mich gewundert, dass er sich so entschieden hat, aber ja, aus seiner Sicht logisch, mit seinen Erkenntnissen, die natürlich jetzt dann profunder sind als unsere manchmal, das hat er richtig entschieden und dann schauen wir mal. Also, weißt du, wenn man von vornherein die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, nee, das kann ich nicht nachvollziehen, dann wird es natürlich immer schwierig, wenn dann der Erfolg ausbleibt.
Dann schauen wir mal, ist doch das richtige Motto für das Nordderby gegen Werder Bremen am Wochenende. Babak, vielen Dank für deine Expertise.
Ja, danke. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.